Hier hat jemand ein Schild hingelegt, bitte langsam sprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit gemeint bin.
Nee, das ist schon immer da. Das ist
echt?
Jetzt, ja, das ist länger. Entschuldigung. Das ist schon länger da.
Okay. Ja, und gleichzeitig möchte ich mich bei euch entschuldigen, dass ich heute vom Laptop aus predige. Ich habe einfach so lang zu dem Thema gesucht und irgendwann war es dann zu spät. Ich habe im Moment keinen Drucker und ich konnte dann niemanden mehr bitten, das auszudrucken. Also wer mich näher kennt, der weiß, dass ich nicht so wahnsinnig Technik liebe und ja, dass es eher immer Spannungen gibt zwischen uns, aber wir hoffen jetzt mal auch mit Gottes Beistand, dass es gut sein wird. Ja. So, jetzt. Ja, ich habe eine kleine Startfrage und zwar, wisst ihr, was eine Anti-Blabber-Aktion ist oder habt ihr vielleicht sogar mal bei einer mitgemacht, das wäre ja noch toller. Jetzt fehlen unsere Jugendfreunde, unsere Pfadis, die würden das vielleicht eher kennen, eine Anti-Blabber-Aktion, ja, dann wollen wir doch mal sehen, was die Bibel dazu sagt und vor allem, was Jesus dazu gesagt hat. Wir lesen einfach den Text, über den wir uns Gedanken machen werden. Er steht in Matthäus 6, Vers 5 bis 15. Und dann werden wir der Frage schon auf die Schliche kommen. Matthäus Kapitel 6, ich hoffe, ich habe Kapitel 6 gesagt, Vers 5 bis 15. Wir sind mittendrin in der Bergpredigt, die Matthäus ja besonders ausführlich aufgeschrieben hat. Und da heißt es ab Vers 5, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Aha, Stichwort. Die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Und ich lese es jetzt in der Übersetzung von der die Einheitsübersetzung. Also so sollt ihr beten, ab Vers 9, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Soweit steht es in der Einheitsübersetzung. Und ich lese jetzt in der Anmerkung, da steht nämlich die ökumenische Fassung, die ökumenische Übersetzung, auf die man sich geeinigt hat, wenn man mit Christen aus verschiedenen Konfessionen betet. Vater unser im Himmel, also hat man die alte Satzposition, dass das unser nach dem Vater steht. Bei uns ist es normal, das Adjektiv davor zu stellen. Also verbindliche Version, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. In meiner Bibel steht dann, spätere Textzeugen fügen dem Gebet des Herrn noch einen Lobpreis an, der in Anlehnung an 1. Chronik 20, Vers 10 folgende gestaltet ist. der Abschluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich hoffe, ich habe mich an das Schild gehalten, nicht zu schnell zu sprechen. Ja, der Text ist uns bekannt, aber ist euch eine Kleinigkeit aufgefallen daran am Anfang? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wie sagen wir das als Adventisten, wenn wir irgendwo zusammen mit anderen Christen sind, normalerweise bei einer Beerdigung, und kommen dann ein bisschen manchmal ins Stolpern? Wir sagen oft nicht Vater unser im Himmel, sondern Vater, der du bist im Himmel. Ja, okay? Es ist eine Kleinigkeit, aber mir ist es einfach immer wieder aufgefallen. Ich war in den letzten Jahren auf einigen Beerdigungen. Man könnte natürlich sagen, ja und, aber es ist ein bisschen schade, wenn man sich darauf einigt, ein Gebet zusammen zu sprechen. Und natürlich ist dieses Gebet von Jesus ein Modell. Es ist nicht die Verpflichtung, dass man das möglichst oft beten soll, dass man es in jedem Gottesdienst beten soll, dass man es vielleicht sogar zur Reue, Buße, Sündenvergebung beten soll, sondern es ist ein Muster. Und wir werden uns den ersten Teil dieses Musters heute anschauen. Ich habe gestern Nacht saß ich immer noch mal dran und habe dann beschlossen, nee, da ist so viel Stoff, das teilen wir. Ich bin am 1. Oktober wieder eingeteilt, so lang gilt es dann durchzuhalten und dann machen wir den zweiten Teil. Das sage ich jetzt schon mal, ja, damit ihr da ein bisschen eine Vorstellung habt. Ja, also wie sagen wir oft, Vater unser, der du bist im Himmel, ja? Ist ein Unterschied zwischen im Himmel und der du bist im Himmel, rein sprachlich, also beides hat die gleiche Bedeutung, aber ich habe mal über, wieso beten wir es immer ein bisschen anders, es ist tatsächlich durch dieses Lied, was wir singen, ne? Vater unser, der du bist im Himmel, also da hat man das. Ein kleiner Gedankenanstoß, ich hoffe nicht, dass ihr demnächst schon wieder zu einer Beerdigung müsst, aber wenn es soweit ist oder in einem anderen Zusammenhang, dass Vater unser gemeinsam gebetet wird, dann ja, kann es vielleicht nicht schaden, da ein bisschen aufzupassen. Ich bin seit einem Jahr in einem Hauskreis, den ich gegründet habe. Ich hatte lange versucht, bei mir wieder einen Hauskreis zu gründen, war nicht möglich, und so habe ich gehört von der evangelischen Kirche, da will jemand einen Hauskreis gründen, und das ist ja auch nicht schlecht. Ich mache das mit anderen Christen zusammen. Ich habe mich mit der Leiterin angefreundet, sie ist eine gebürtige Italienerin, hat mal Deutsch studiert, kam als Erwachsene nach Deutschland. Sie kommt aus der katholischen Kirche und ist überglücklich, was sie gelernt hat, als sie angefangen hat, die Bibel zu lesen. Ja. Und da ist es nun mal so, ihr kennt es vielleicht auch aus Haus- und Bibelkreisen, man hat eine kleine Runde und man betet dann, jeder betet für den anderen, jeder betet für sich, für den Hauskreis und so weiter. Und da ist unter anderem ein jüngerer Mann dabei, katholischer Theologe, hat irgendeine Krankheit, warum er nicht arbeiten kann, nicht voll arbeiten kann. Und er hat immer eine ganz große Abwehr, wenn wir anfangen, frei zu beten. Und dann, wir machen das über Zoom, weil die Leute sind überall verstreut, auch wegen Corona. Und meine Freundin, die Lucia aus Italien, die hat dann angefangen, jetzt habe ich wieder hier, Moment, ja, ist gut. Die hat dann angefangen, wir fragen mal den Thomas, vielleicht kann er wenigstens mit uns das Vater unser beten, und wenn ihm das so unangenehm ist, unsere direkte Rede zu Gott, dann kann er sich ja vorher verabschieden. Und so machen wir das mittlerweile. Ich habe es am Anfang so verstanden, der Thomas, der leitet das Vater unser an und wir beten alle mit. Sollte jemand katholischen Glaubens hier sein, kann ich versichern, ich habe sehr gute und viele katholische Freunde, aber bei ihm fällt mir wieder was auf. Ich komme nicht mit. Er betet es dermaßen schnell runter, Der evangelische Pfarrer sagte mir das auch mal lachen, wenn er eben auch am Grab steht und gemeinsam Vater und sagte, die Katholiken sind immer die Ersten, die fertig sind. Warum das so ist, weiß ich nicht. Für meinen Geschmack habe ich manchmal gedacht, warum beten wir eigentlich das Vaterunser nicht im Gottesdienst, wie das andere auch machen? Vor allem die großen Kirchen haben das ja in ihrer Liturgie. Mittlerweile habe ich für mich die Frage beantwortet, wir müssen das nicht. Was wir aber machen sollten, das ist, uns immer wieder damit beschäftigen, weil eben das Vaterunser von Jesus als ein Muster gegeben wurde. Ja? Und wenn er sagt, so sollt ihr beten, dann heißt es, Achtung, ihr bekommt jetzt ein Muster, aber bitte sprecht mit dem Vater doch, sprecht mit ihm, mit dem, was euch bedrückt, aber auch mit dem, wo ihr Danke sagen wollt und wo ihr etwas bittet oder eben auch Danke oder eben auch für andere Menschen. Entschuldigt bitte, ich brauche das Wasser, sonst kann ich nicht mehr sprechen. Ja, das Vaterunser gilt und ist wohl auch das bekannteste Gebet der Christenheit. Es gibt es in sehr, sehr vielen Sprachen, ist es übersetzt worden. Und wer schon mal in Jerusalem war, der kennt vielleicht die Vaterunser-Kirche. Das ist eine ganz interessante Kirche. Die ist oberhalb vom Ölberg. Also es ist auch gut zu sehen, so wie die Stadt, die auf dem Berg ist, Jesus sagte. Und die haben einen großen Vorhof, so ähnlich wie früher den Kreuzgang. Und da hängen Plakate mit lauter Übersetzungen des Vaterunsers in verschiedene Sprachen. Und das geht so weit, dass da auch das Vaterunser auf Bayerisch hängt und auf Schwäbisch. Ja, also das ist dann eben durch Leute, die da auch gepilgert sind, ist es angeregt worden, die haben das teilweise gestiftet, aber ich muss sagen, es hat mich schon berührt, einfach auch zu denken, in wie vielen Sprachen es dieses Gebet Jesu gibt und dass es bestimmt auch für sehr viele Menschen bei ihrem Beten eine wichtige Bedeutung spielt. Ja, neben dem, dass man vielleicht noch mal drüber nachdenken kann, ob wir nicht die verkürzte Anrede Vater unser im Himmel sprechen, gibt es noch etwas Zweites, worauf ich kurz hinweisen möchte, und das ist eben, dass es das Vater unser nicht nur einmal gibt im Matthäus, sondern auch im Lukas. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, aber weil wir sehr selten eigentlich diese Verse anschauen, würde ich es auch gern mit euch lesen. Lukas 11, Vers 1 bis 4. Jesus betete einmal an einem Ort und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er, also Jesus, zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Damit endet das Gebet. Es ist wie im Matthäus-Evangelium, wo dieser Anhang, dieser Lobpreis zum Schluss auch ursprünglich nicht steht, gilt das Gleiche wohl für die Lukas-Version, dass eben für den frommen Juden, der dreimal am Tag gebetet hat, das war eine Norm, und da gab es eben auch vorgefertigte Gebete, lange Gebete, also die musste man dann wirklich sprechen. Dass es eben für den frommen Juden selbstverständlich war, ein Gebet immer mit einer Formel, einer Floskel, Floskel ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach feststehende Wörter, feststehende Bedeutungen, dass sie einfach das Gebet abgeschlossen haben. Ja? Also so wie im Matthäus-Evangelium, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, wo man stark vermutet oder sogar sicher ist, das wurde später ergänzt, was ja legitim ist, weil es einfach zum jüdischen Gebet gehörte und weil es natürlich inhaltlich nochmal ganz viel aussagt. So denkt man auch, dass beim Lukas, dass bei der Lukas-Version eben das noch mit so einer Floskel abgeschlossen wurde. Ja, es gibt viele Erklärungen, ich habe da auch viel dazu nachgelesen, warum das bei Lukas an ganz anderer Stelle ist. Es wird etwas, der Kontext ist etwas anders, aber wollen wir uns konzentrieren auf den Matthäus-Text. Und da ist gleich, wenn wir mal den Kontext anschauen, dann stellen wir fest, dass das Vaterunser, wie Jesus es gelehrt hat, mitten in der Bergpredigt steht, in der Mitte. Es ist sozusagen eingebettet. Wir haben ja in der Bergpredigt zuerst die Seligpreisungen, dann kommen lauter Beispiele auch. Und im Kapitel 6, wo das Vaterunser steht, da geht es zuerst darum, Almosen zu geben und wie man Almosen gibt. Das war ein Punkt, der zur normalen alltäglichen Frömmigkeit in praktischer Ausführung diente, dass man Almosen gibt, wenn man gläubig ist. Also an die armen Menschen denkt, die darauf angewiesen sind. Das Zweite, da kriegen wir dann das Beten. Und Jesus schließt dann noch im Matthäus Vater Unser, schließt er noch als dritten Gedanken oder als dritte Handlung, die üblich war für fromme Juden, spricht er noch über das Fasten. Also sehr schön hier mit eingebettet und es soll und kann uns auch wieder dazu reizen, mal das Ganze auch im Zusammenhang zu lesen und zu schauen, was ist hier der Inhalt und was wird miteinander verbunden. Ja. Gehst du mal runter? Also ich glaube, ich werde es nicht immer machen, nur zur Not. Ja. Ja, beim Almosengeben geht es natürlich darum, dass wir Mitgefühl haben, dass wir an andere Menschen denken, dass drei feste Gebetszeiten gab es, um Gott anzurufen. Das finden wir auch im Buch Daniel, ja, wo das eben auch ganz selbstverständlich beschrieben wird, und im Fasten. Und das Fasten ist eben auch etwas, was Jesus ja, haben wir ja gerade auch gelesen, was Jesus ja auch gerügt hat, wenn die Leute dann nicht in der richtigen Haltung das machen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Vater Unser. Es ist ja kein sehr langes Gebet, man kann es schnell auswendig lernen. Und damals war das allgemein üblich. Die meisten Menschen konnten nicht lesen und schreiben. Und das Auswendiglernen, das war noch ganz anders als bei unseren Hirnen, weil wir das kaum noch trainieren. Also das saß dann einfach auch. Ja. Und hier gibt es also drei Teile. Der erste Teil ist, kann man sagen, ist die Huldigung. Ja? Gott wird angesprochen, ihm wird gehuldigt, das heißt, er wird geehrt, ihm wird gezeigt und gesagt, dass man sich bewusst ist, dass man diesen unendlich großen Gott, den niemand, auch der Himmel nicht fassen können, dass man jetzt zu diesem Gott spricht und gleichzeitig Vater sagen darf. Ja, das ist der erste Teil. Dann kommt der Teil mit den Bitten. Das Brot, die Sündenvergebung und in Versuchung führen, beziehungsweise nicht in Versuchung führen. Ich werde heute bis zur Bitte vom Brot komme, da steckt schon sehr viel drin. Und wie gesagt, dann machen wir in 3 Wochen weiter. Grundsätzlich, und das habe ich in sehr vielen Kommentaren und Anleitungen gefunden, das Vaterunser, da ist man sich sicher, weil es ja auch längere Zeit mündlich überliefert wurde, man ist sich sicher, dass Jesus das auf Aramäisch formuliert hat. Ja? Also niemand von uns kann Aramäisch, Rainer, du hast vielleicht da ein bisschen Hintergrund mitbekommen, weil es einfach wichtig ist fürs Verständnis. Und so habe ich also auch hier entdeckt, möchte es gerne an euch weitergeben, wenn es noch nicht bekannt ist, dass in der aramäischen Vorlage, da steht, da heißt es nicht unser Vater, da heißt es Abba. Und Abba, wer bibelfest ist, wer vor allem das Neue Testament, die Paulusbriefe kennt, der weiß, dass da mehrmals vorkommt. Abba, die Anrede Gottes, so wie wir Vati oder Papa sagen würden oder heute manchmal Dad oder wie immer auch. Ja? Also eine sehr vertrauensvolle Anrede und die eben daran erinnert, dass wir Gottes Kinder sind und dass Gott unser Vater ist und zwar der rechte Vater. Der Vater, der eben alles tatsächlich mitbringt und uns schenkt, was zu einem echten Vater gehört. Soweit aber, jetzt kommen wir zum ersten Wunsch sozusagen, zur ersten Huldigung. Geheiligt werde dein Name. Wir wissen, dass schon im Alten Testament dieses Thema, wie heißt Gott, dass das öfter auftaucht und dass es schon vor Mose auftaucht. Mose hat ja dann vor dem brennenden Dornbusch gestanden und kam mit Gott, ja, wenn man sagen will, ins Gespräch. Mose bekam den Auftrag, die Kinder Israel aus der Sklaverei in das gelobte Land zu führen. Und als Mose diesen Auftrag bekommt, da wehrt er sich sehr dagegen. Und seine letzte Trumpfkarte ist, dass er sagt, ich weiß noch nicht mal deinen Namen, wenn ich zum Pharao gehe. Also da muss ich ja wohl auch sagen, von welchem Gott ich komme. Ja? Also wir wissen, dass es in Ägypten ganz viele Götter gab, da weiß man heute noch, spätestens beim Kreuzworträtsel lernt man noch manche dieser Namen kennen. Aber auch bei den anderen Göttern, die hatten bis hin zu den Griechen und Römern die Götter mit ihren Zuständigkeiten. Ne? Und jetzt soll Mose hier im Namen Gottes kommen und Mose sagt, ja, Entschuldigung, aber ich weiß ja noch nicht mal, wie du heißt. Und hier wird eben, offenbart sich Gott als der ist, der immer ist, der immer war und immer sein wird und vor allem der da ist, also der mitten unter uns ist, der nicht irgendwo da auf einem fernen Stern zu uns runterschaut, sondern der wirklich mit uns in Kontakt ist. Die frommen Juden haben bis heute, sprechen sie nicht den Namen Yahweh gerne aus. Es wird vermieden und es war schon im Alten Testament so, dass man stattdessen der Herr sagte, der Herr. Das wurde bei den frühen Christen, der griechische Begriff, mittlerweile hat die griechische Sprache, so wie heute das Englische eben das Weltreich erobert und man sprach Griechisch, man verstand es und so wurde aus dem Herrn der Kyrios, also und man kann an verschiedenen Stellen lesen, dass das erste Bekenntnis, das jemand, der Christ werden wollte, gesagt hat oder sagen sollte, war: Christus ist der Herr, Christus ist der Kyrios. Also das war eine ganz, ganz kurze Glaubensformel. Ja, also und Kyrios soll dann natürlich auch geheiligt werden. Wir denken vielleicht in dem Zusammenhang auch ans dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das ist genau dann das Umgekehrte. Also da haben wir eine Negativformulierung, was wir nicht machen sollen. Wir wissen aber auch, dass es oft nicht genügt, dass man etwas nicht macht, sondern dass man dafür etwas Positives macht. Wir sollen den Namen nicht missbrauchen, wir sollen aber sehr ganz bestimmt im Namen Gottes Werke tun, wir sollen im Namen Gottes das Evangelium verkündigen und wir sollen im Namen Gottes unser Leben gestalten. So, heute sagt es wahrscheinlich keine Mutter, kein Vater mehr zum Kind, aber früher war es vielleicht doch manchmal üblich, dass jemand gesagt wurde, vor allem wenn man irgendwie einen besonderen Auftrag hatte, dass du mir ja keine Schande machst. Ne? Also wie gesagt, ist ein altmodischer Satz, aber was damit gemeint ist, denk an uns alle. Also wir sind deine Familie und bei Jesus und Gott Vater, bei Jahwe ist es eben auch so. Wir sollen Gott keine Schande machen und ich denke, wenn wir uns da die Geschichte der Christenheit anschauen, voll von Schande seines Namens. Was wurde im Namen Gottes nicht alles an Schrecklichem begangen, an Ermordung, an Auslöschung von ganzen Volksstämmen, ja auch mit Schwert und Feuer das Evangelium gebracht, so zum Beispiel in die amerikanischen Länder, zu den Eingeborenen, zu den Indigenen, sagt man jetzt ja, zu den Indigenen, das war ja meistens nicht freiwillig, aber wir wissen auch aus der frühen Geschichte Germaniens, dass eben auch da viel, viel Blut geflossen ist, viele Menschen umgebracht worden sind im Namen Gottes. Eine große Schande, ein ganz großer Verstoß gegen das dritte Gebot, und auch gegen die Glaubensaussage, Christus ist der Herr, Christos ist der Kyrios. Ja, also wer so handelt, wie vor allem im Mittelalter, aber auch später noch gehandelt wurde im Namen Gottes, der hat ganz eklatant gegen dieses Gebot verstoßen. Und wir können nur sagen, Moment mal, in erster Linie müssen wir ja selber überlegen, und ja, genau, wo stehe ich in Gefahr, Gottes Namen in den Schmutz zu ziehen, Gottes Namen zu verunehren? Im 4. Mose 11, Vers 45 heißt es, sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heilig durch Gehorsam gegen den Willen Gottes, heilig dadurch, dass wir auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft sind und eben auch entsprechend leben. Und Gott spricht in Jesaja 5, Vers 16, Gott wird sich heilig erweisen in Gerechtigkeit, sagt der Prophet. Also wer auf den Kyrios getauft ist, gehört Gott sein Leben lang und ist dadurch auch geheiligt, denn das bedeutet Heiligen auch zu etwas gehören, also zu, nicht zu etwas, zu Gott gehören, weil er heilig ist. Und ja, und jetzt heißt es, geheiligt werde dein Name, das ist ja ein Wunsch, es heißt ja hier nicht, ich oder wir wollen deinen Namen heiligen, sondern es ist ein Wunsch, der hier ausgedrückt wird, auch noch im Passiv, also es wird gar keine Person oder wer das machen möchte oder machen soll genannt. Die Heiligung, so habe ich einen interessanten Satz gefunden, die Heiligung des göttlichen Namens soll nicht allein durch den schwachen Lobpreis von Menschen passieren, sondern von Gott selbst vollzogen werden. Also, dass Gott immer wieder seine Heiligkeit auch erweist. Als die große Sehnsucht seiner Kinder und natürlich die Vollendung, die erst bei der Wiederkunft Jesu beginnen wird. Die zweite Bitte lautet, dein Reich komme. Dazu haben Ausleger die Verse im Kapitel davor 13 bis 16 gestellt, weil sie sagen, hier wird nochmal verknappt im Gebet gesprochen, was Jesus hier erläutert hat, nämlich wir sollen Salz der Erde und Licht der Welt sein, so wie Jesus das war, als er hier auf der Erde lebte und gepredigt hat. Und wir haben den Auftrag, Salz und Licht zu sein, damit das Reich Gottes kommen kann. Auch hier wieder wird der Wunsch ausgedrückt, dein Reich komme, ist die Wunschform. Es wird nicht gesagt, wer das machen soll, aber wir sprechen ja mit Gott dem Vater und dadurch ist es klar, an wen der Wunsch geht. Die meisten von uns wissen, dass das jüdische Volk, die zur Zeit Jesu dringend die Ankunft des Messias erwartet hat, der die Römer vertreiben und seine Königsherrschaft errichten sollte. Es war sehr schwer für die Jünger und sie haben es wahrscheinlich auch bis zum Tod und Auferstehung Jesu nicht ganz begriffen. Aber Jesus hat ja mehrmals vor seiner Gefangennahme und Hinrichtung seinen Jüngern und anderen Menschen, die bei ihm waren, gesagt, dass seine Gottesherrschaft eben keine weltliche ist, dass sie nicht jemanden bekämpfen oder umbringen oder töten wird aus politischen Gründen, sondern Jesus löst diese Verknüpfung von Gottesherrschaft mit Königsherrschaft, also ein sterblicher Mensch auf dem Thron des Königs. Jesus löst diese Vorstellung von der Verknüpfung der Gottesherrschaft mit der politischen Erneuerung. Hier wird ausschließlich die baldige Herrschaft Gottes verkündigt. Und das hat ja Johannes der Täufer schon gemacht, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Und immer gehört eben zur Verkündigung der baldigen Herrschaft Gottes der Aufruf zur Umkehr. Und da macht sich Jesus quasi zum Außenseiter. Es gab nämlich schon zwei Parteien, also nicht einzelne Menschen nur, sondern zwei Parteien. Die einen waren politische Aktivisten und die anderen waren religiöse Aktivisten. Die politischen, das waren die Zeloten, die hatten, so kann man lesen, immer einen Krummdolch dabei, um schnell hier mal Terror machen zu können. Also es ging schon in Richtung Terror, was sie gemacht haben. Mit Gott und Glauben an den Messias hat es nichts zu tun. Und dann gab es die religiösen Aktivisten, nämlich die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Die Essener auch, aber die treten im Neuen Testament nicht so auf. Das wissen wir mehr aus anderen Quellen. Aber Jesus zeigt, dass die entscheidende Wende weder durch politischen Umsturz noch durch religiöse Perfektion eintreten wird, sondern dass die Wende, dass die Errichtung des Reiches Gottes von Gott selbst kommen wird. Der Mensch ist dazu aufgerufen, umzukehren und sich Gott zuzuwenden. Das sind die Gleichnisse, die Jesus dann auch in diesem Zusammenhang erzählt, sehr interessant, zum Beispiel Gleichnis vom Senfkorn und Sauerteig, sind schon zwei, dann das Gleichnis vom vielerlei Acker und auch von den Zeichen, die sein Kommen ankündigen, die uns erinnern wollen, Jesus hat versprochen, wiederzukommen. Die nächste Bitte in dem ersten Block der Huldigung heißt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ja, das ist sowas mit dem Willen. Das kann vielleicht unter Umständen manchmal das Schwerste sein in unserer Beziehung zu Gott. Was ist denn Gottes Wille? Ich weiß oft besser, was mein Wille ist, als was Gottes Wille ist. Und doch ist es so wichtig, dass wir uns klar machen, was Gott möchte. Es geht nun mal nicht anders, als dass wir uns Gottes Willen auch unterwerfen, wenn wir ihn klar erkennen. Es gibt eins der schlimmsten Passagen in der Bibel ist ja das Leiden Jesu, auch schon als er dann gefangen genommen wird. Und da lesen wir in Markus 14, Vers 36, einer der Texte, den ich mal mit euch aufschlagen möchte. Moment. Markus 14. Jesus ist im Garten Gethsemane. Vers 36. Ja, Jesus ist mit einigen wenigen Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, ist er in den Garten Gethsemane gegangen und betet und die Jünger schlafen ein. Jesus ringt mit dem Vater und auch hier sagt er Abba. Also da ist auch in den griechischen Text ist dieses aramäische Wort genommen worden. Jesus sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht was ich will, sondern was du willst. Wenn wir uns die Situation vorstellen, Jesus hatte Todesangst. Er wusste ja, wie schrecklich das alles ist. Die Folterung zuerst, das macht ja die Menschen schon halbtot. Und dann diesen schrecklichen Tod am Kreuz. Und er ringt mit dem Vater, aber er zeigt auch, Vater, für mich bist du immer noch der Papa. Für mich bist du immer noch der, der mich beschützt und der alles macht und tut und möchte, was ein guter Vater für sein Kind tut. Also in seinen schlimmsten Stunden sagt Jesus Abba und er sagt nicht wie ich will, sondern wie du und was du willst. Ja, ich weiß nicht, wer sich vorstellen kann, in so einer Situation so zu beten. Aber ich denke, es ist gut für uns, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, wie wichtig es ist, dass wir als Jesu Nachfolger und als Kinder Gottes des Vaters lernen, den eigenen Willen zurückzustellen und sich in Gottes Ratschluss zu beugen, zu sagen, ja Herr, so wie du willst. Das kann sehr schwer sein, vielleicht haben wir das mal früh gelernt und das geht uns gut über die Lippen auch, wenn wir ein freies Gebet sprechen mit unseren Bitten. Aber es ist eben schon was ganz anderes, wenn es in so einer schlimmen Situation ist und die Aussicht eigentlich nicht besser wird, sondern schlechter. Ich musste in dem Zusammenhang auch an den evangelischen Pastor und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer denken, der auch bis zum Schluss eigentlich gehofft hat, dass er befreit wird. Er ist ja wenige Wochen, einen Monat vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist er dann doch hingerichtet worden auf ganz furchtbare Weise. Aber er war auch in so einer Situation und es ist schon es ist bewegend, da seine Gedanken zu lesen, die er damals noch aufgeschrieben hat. Gottes Willen, vielleicht ist es uns eine Hilfe, wenn wir uns daran erinnern, dass Gottes Willen die Schöpfung hervorgebracht hat und dass sich im Christusgeschehen der Erlösungsplan offenbart, der auch Gottes Wille ist. Da war kein anderer nötig. Das hat Gott gewollt und das macht er auch. Und wir dürfen dankbar sein. Wir wissen, der größte Teil ist erfüllt. Wir warten nur noch, in Anführungszeichen, nur noch auf die Wiederkunft Jesu, damit er uns heimholt in seine Gegenwart. Wenn wir als Christen sollten wir unser Leben und Handeln von diesem Willen Gottes bestimmen lassen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, da muss jeder oder sollte jeder immer wieder auch hinhorchen. Ich habe es in meinem Leben erlebt, dass manchmal auch ein Satz oder ein Vorschlag oder ein Tipp, den mir jemand gegeben hat, wo ich merkte, da ist mehr dahinter. Das ist schon, ja. Das klingt so, als wird mir hier auch der Wille ganz deutlich gezeigt. Denken wir also in all unseren Bitten auch daran, immer wieder zu sagen, dein Wille geschehe. Ich werde jetzt noch die erste Bitte vom zweiten Teil. Im zweiten Teil geht es nämlich darum, bitten für unsere Bedürfnisse. Und es ist tatsächlich interessant, einfach sprachlich, dass jetzt vom Du, wie Gott immer angesprochen wird, der Vater, jetzt geht es um uns, jetzt geht es um wir. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und da sehen wir nochmal die Einbettung in die drei Frömmigkeitsbezeugungen, Almosen geben, beten, fasten. Die Bitte um den Lebensunterhalt schlechthin wird es gerne bezeichnet, und ich denke, das trifft auch den Nagel auf den Kopf, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Zum Brot in unserer Zeit könnte man jede Menge sagen, aber ich denke, das lassen wir jetzt. Aber dass es eben mehr ist als nur Brot, was wir brauchen, das hat Jesus auch zum Satan in der Versuchung gesagt. Es gibt noch mehr, was der Mensch zum Leben braucht. Aber das Brot ist die physische Grundlage. Und alles sollen wir in diesem Sinn vertrauensvoll in Gottes Hände legen, unsere Sorge um morgen, unsere Sorge, wie wird es weitergehen. Und denken wir gerade an die lieben Menschen, die im Moment im Krieg sind, die bedroht werden, die nicht wissen, ob sie den morgigen Tag noch erleben. All das dürfen wir vor Gott bringen und ist in diesem unser tägliches Brot gib uns heute eingebunden. Ich habe dazu noch was aufgeschrieben, vielleicht noch als letzter Gedanke auch zum Heimnehmen. Wir leben ja in einem Kulturkreis, in einer Zivilisation und in einer Zeit, wir leben immer noch im Überfluss. Und ich denke, jeder von uns wird wahrscheinlich mehr als Brot auch für den Tag brauchen. Viele essen schon gar kein Brot mehr aus verschiedenen Gründen. Aber wenn wir daran denken, das ist der Bitte an Gott, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Und wenn wir dann gleichzeitig an die Mahnung von Paulus denken, im 1. Timotheus 6, Vers 8, da sagt Paulus, und das ist für mich so ein bisschen ein Stachel geworden, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so lasst uns genügen, dann wollen wir zufrieden sein. Vielleicht nehmen wir das jetzt auch mit, dass Gott unsere Bedürfnisse kennt, besser als wir selber, was wir brauchen. Und ja, die Bibel, das Vaterunser in der Bibel ist also nichts, was wir ständig beten müssen, auch nicht in jedem Gottesdienst. Es ist ein Muster und es ist gut, wenn wir es auch singen und wenn wir darüber beten. Und dazu schenke uns Gott die Erkenntnis und seinen Segen. Amen. Ja, das nächste Lied, was wir jetzt singen, das ist tatsächlich eine Nachdichtung, eine moderne Nachdichtung des Vaterunsers. Und ich finde den Text sehr schön und ja, die Musik, die geht auch. Thank you. Ja, großer Gott und lieber Vater, von Herzen danken wir dir. Wir loben und preisen dich, dass wir heute hier zusammen Gottesdienst feiern durften, dass du mitten unter uns bist und uns durch deinen Heiligen Geist jeden Tag auch begleitest, dass wir dein Wort haben, dass wir in Freiheit und Frieden darüber nachdenken können, geführt durch deinen Heiligen Geist und durch manche Gedanken, die wir von anderen inspirierten Christen finden und weitergeben können. Wenn wir jetzt auseinandergehen, dann segne uns weiterhin. Führe du uns, auch wenn wir den Weg manchmal nicht von alleine wissen, vertrauen wir darauf. Herr Jesus, danke, dass du dieses Gebet deine Jünger gelehrt hast. Danke, dass es bis heute überliefert ist. In deinem Namen loben und danken wir und bitten. Amen.